Lula bedeutet Hoffnung, Zukunft, Respekt und Frieden. Nie wieder Bolsonaro, Hass und Intoleranz. Ich bin so glücklich. Wir werden dieses Land wieder auf die Beine stellen. Es reicht mit all dem Elend, der Armut, dem Hunger. Wir brauchen eine Erneuerung. 4 weitere Jahre Bolsonaro, das hätten wir nicht ausgehalten.
Jubel am 30. Oktober in Brasilien. Die Anhängerinnen und Anhänger von Lula da Silva feiern seinen Sieg in der Stichwahl gegen Präsident Bolsonaro. Mit dem Wahlsieg von Lula verbinden viele Menschen in Brasilien große Hoffnungen. Um Hoffnung geht es heute am Heiligabend hier im RBB24 Inforadio. Und dazu begrüßt sie Ursula Voss-Henrich. In den nächsten Minuten hören wir, wie die Natur eine Müllkippe in New York zurückerobert und sich Rehe und Hirsche auf dem Schutt des World Trade Centers tummeln. Und wir blicken nach Afghanistan, wo schon das Wort Hoffnung ein Luxus ist. Zunächst aber nach Sao Paulo. Dort hat eine Gruppe Frauen gegen alle Widerstände eine feministische Frauenfavela gegründet. Anne Herberg hat sie besucht.
Im Hintergrund ist die Start- und Landebahn des Flughafens von Campinas zu sehen. Auf der anderen Seite rauscht die Autobahn von Sao Paulo vorbei. Dazwischen wuchs und wilderte einst das Paradies, sagt Josefa da Conceição. Jetzt sind da nur noch Bäume mit kahlen, verkohlten Ästen zu sehen, dünne, abgeknickte Stämmchen. Dazwischen das schnell wachsende Caipingras, das die schwarz verkohlte Erde schon wieder bedeckt. Siehst du diese trockenen Hölzchen? Das war früher ein Wald aus Obstbäumen. Orangen, Guaven, Zitronen, Bananenpalmen. Dazwischen Bohnen, Tomaten, Kürbisse und Maniokpflanzen. Sie haben das Feuer kurz vor der Ernte gelegt. Alles ist zerstört. Was für eine Schande. Es ist so traurig. Josefa ist knapp 1,50 Meter groß und hager. Doch sie hat einen grünen Daumen und Hände stark wie Schaufeln. Obst und Gemüse für 500 Familien wurden auf diesem Gemeinschaftsacker und den Obstplantagen angebaut. Alles ohne Chemie, alles Bio, gesundes Essen für die Favela Menino Chodão. Einem armen Viertel, in dem allein Frauen das Sagen haben. Und das genau deswegen vielen ein Dorn im Auge ist, sagt Doña Carmen, die Gründerin. Wir wissen nicht, wer das genau war, aber wir wissen, dass wir hier viele Feinde haben. Leute, die es auf unser Land abgesehen haben, die nicht wollen, dass wir Frauen uns hier organisieren und unabhängig sind. Vor wenigen Monaten haben sie unseren Hort für Kinder zerstört. Im Dezember hat die Polizei aus fadenscheinigen Gründen eine Razzia bei uns durchgeführt. Danach waren die Computer weg. Und es ist schon das zweite Mal, dass sie Feuer im Gemeinschaftsgarten legen. Wer so etwas tut, wünscht Leuten wie uns den Hungertod. Doña Carmen, die mit vollem Namen Maria do Carmo Pereira da Sousa heißt, sagt das nicht einfach so. Erstens können sie sich hier in der Favela immer weniger leisten, weil die Inflation die Preise für Bohnen, Reis oder Kaffee in die Höhe treibt. Und zweitens hat sie selbst mehrmals Morddrohungen erhalten, weil sie sich mit ihrer Frauenfavela gegen gewalttätige Männer zur Wehr setzt und weil sie sich mächtigen Interessen entgegenstellt. Doch Doña Carmen wird nicht umsonst die Kriegerin genannt. Aufgewachsen ist die kräftige Frau mit Löwenmähne und entschlossenem Blick im Nordosten Brasiliens, in bitterer Armut und unter dem Joch eines Mannes, der sie 13 Jahre lang misshandelte, bis sie vor der Gewalt flüchtete und in die Fänge von Menschenhändlern geriet. Die Analphabetin landete 3000 Kilometer südlich, wurde zur Sexarbeit gezwungen in der Millionenmetropole São Paulo. Unterschlupf und Unterstützung fand sie schließlich in einer Gemeinschaft landloser Frauen. Alle wie sie Migrantinnen aus dem Nordosten, die häusliche und sexuelle Gewalt erlitten hatten. Gemeinsam besetzten sie das Land nahe dem Flughafen von Campinas und erkämpften sich vor Gericht das Recht zu bleiben. Es war ein harter und langer Kampf. Die Flughafenbetreiber hatten es ebenfalls auf das Land abgesehen. Sie sagten, es gehöre ihnen, was nicht stimmte. Sie bezahlten den Richter, bestachen ihn, bedrohten uns, auch mit Waffen. Hier an der Tür ist noch ein Einschussloch zu sehen. Ich musste eine Zeit lang fliehen und mich verstecken, weil mein Leben in Gefahr war und man uns dieses Land wegnehmen wollte. Auf dem Land leben heute an die 400 Familien. Eine Ansammlung selbstgebauter Häuschen ist zu sehen, aus Ziegeln und Beton, verbunden durch Schotterstraßen und einem Gewirr aus wild ineinander verknoteten Stromleitungen. Es gibt eine Kita, ein Fortbildungszentrum, eine Gemeinschaftsküche und eben die Gemüse- und Obstplantagen. Das Haus der Frauen ist die Schaltzentrale, aber auch ein Schutzraum für Frauen, die Hilfe brauchen, wie Regina dos Santos.
Das ist ein Tag, das ist ein Tag.
Auf der Stirn der schlanken Afro-Brasilianerin klafft eine frische Platzwunde. Ihr neuer Mann, mit dem sie zusammenlebt, ist dafür verantwortlich. Jetzt allerdings hat er eine ebensolche Wunde und ist im verordneten Hausarrest. Wenn einer von uns etwas getan wird, dann antworten wir alle, sagt Carmen und zeigt auf einen Schlagstock, der an der Wand hängt. Schwarz, arm und aus der Peripherie. Am Anfang nannte man uns die Truppe der Verrückten. Niemand respektierte uns. Wir redeten und redeten, aber die Gewalt ging weiter, bis wir uns Respekt verschafften. Ihr könnt doch niemand schlagen, sagten sie. Aber sollten wir uns etwa umbringen lassen? Heute reicht meist die Drohung. Die meisten akzeptieren uns jetzt, aber es ist ein langer Prozess. Ein langer Prozess in einem harten Alltag. Rund 500 Frauen haben Doña Carmen und ihre Mitstreiterin bereits aufgenommen. Die meisten von ihnen konnten sich dank dem Frauenhaus weiterbilden, haben sich unabhängig gemacht und ein neues Leben begonnen. Doch in den vergangenen 4 Jahren gab es auch Rückschritte, sagt Doña Carmen. In der Amtszeit von Jair Bolsonaro hätten Gewalt und Willkür wieder zugenommen. Vor allem gegen Leute wie sie, Schwarze, Frauen, Menschen aus den Favelas. Es gibt hier jetzt viel mehr Milizen, deren Namen wir nicht laut sagen können. Es gibt viele korrupte Polizisten und unter der Regierung Bolsonaro ist das schlimmer geworden. Denn er fördert den Hass auf Schwarze, auf Frauen, auf Indigene. Er hat wörtlich gesagt, wir Menschen aus dem Nordosten seien alles Analphabeten und würden nur deswegen Lula wählen, weil wir zu dumm seien. Bolsonaro hat Rassismus und Machismo angeheizt. Und die sind tödlich. Ich sage nicht, die Männer sind die Bösen. Es ist der Machismo in ihnen, der uns tötet. Hier in Menino Jordão setzen sie nun große Hoffnungen in den Regierungswechsel. Lula sei nicht irgendein Präsident, sagt Regina dos Santos. Er stamme aus dem Nordosten wie sie. Er kenne das Leben der armen Leute. Er wisse, wie es ist, wenn man den Kindern nichts auf den Teller legen könnte, weil das Geld nicht reicht. Dass Lula in seiner Amtszeit auch einen der größten Korruptionsskandale Brasiliens mit zu verantworten hatte, davon will Regina dos Santos nichts hören. Ich vertraue darauf, dass sich unter Lula viel ändern wird. Ich erinnere mich noch gut, als er erstmals Präsident wurde. Er war der Erste, der in unserem Dorf im Nordosten eine Kanalisation bauen ließ, damit die Regenfälle unsere Straßen und unsere Häuser nicht mehr unter Wasser setzten. Er war der Erste, der sagte, dass wir auch Rechte haben. Ich hoffe, dass er den Bedürftigen wieder mehr Chancen gibt. Ich will nichts geschenkt, ich will eine Chance. Es kann nicht sein, dass einige immer reicher werden und andere nicht mal mehr genug zu essen haben. Draußen im Vorgarten springen ein halbes Dutzend Kinder auf einem Trampolin, eine Spendengabe. Im Hintergrund das verbrannte Feld. Sie werden hier wieder neu anpflanzen und im nächsten Jahr, da sind sie sich sicher, werden sie endlich die Früchte ernten können.
Frauen in Sao Paulo haben sich selbst geholfen und ein Frauenwohnprojekt gegründet. Anne Herberg war dort. Und nun nach New York, genauer gesagt nach Staten Island. Hier liegen auf einer ehemaligen riesigen Halde Reste des World Trade Centers und Müll aus Jahrzehnten. Doch seit einiger Zeit wächst im wahrsten Sinne des Wortes Gras über diese Geschichte. Marion Schmickler nimmt uns mit auf einen Spaziergang durch ein neues, ganz besonderes Biotop.
Vor der Skyline von Manhattan erklimmt eine Gruppe einen ganz besonderen Berg.
We are walking on garbage right now.
Wir laufen gerade über Müll. Ihr seht hier 8 Quadratkilometer Land, fast 3-mal so groß wie der Central Park. Ashley Frankel ist eine Mitarbeiterin im neuen Park im New Yorker Stadtteil Staten Island. Freshkills war früher eine der größten Müllkippen der Welt. Heute ist es eine Graslandschaft. Unwirklich schön die sanften grünen Hügel und die weite Marschlandschaft. Diesmal sind viele ehemalige Anwohner gekommen. Für sie ist es eine Reise in die Vergangenheit. Auch für Marisa Tornello. Die junge Frau wirkt wie ein bunter Vogel in der weiten Landschaft mit ihren knallrot gefärbten Haaren und der bunten Bluse. Das ist sehr bewegend für mich als gebürtige Staten Islanderin. Ich bin ganz in der Nähe der Müllkippe groß geworden. Dass das jetzt ein Park wird, berührt mich sehr. Für mich ist das wie ein Neuanfang, ein neues Leben. Ich habe gerade einen Schmetterling gesehen und dachte, Wahnsinn. Mehr als 50 Jahre landete der Müll aus New York in Freshkills. 150 Millionen Tonnen. Auch die Überreste der Zwillingstürme nach den Anschlägen vom 11. September 2001. Die Kippe ist nun versiegelt. Der Müll wird jetzt auf mehrere Halden außerhalb der Stadt verteilt oder verbrannt. José Ramirez schlägt sich durchs Gestrüpp. Er ist der Ökologe im Park, dokumentiert alle neuen Tiere und Pflanzen. Jetzt will er die Kamera an dem kleinen See checken.
So today we're specifically looking for otters.
Wir suchen gerade nach Ottern, ganz speziell nach nordamerikanischen Flussottern, die sich hier gerne aufhalten. Bisher haben wir noch keine Fotos von ihnen. Deshalb haben wir diese Kamera aufgehängt, um die Otterfamilie wiederzufinden, die wir im Frühjahr gesichtet haben. Die Otter haben sich zwar wieder nicht blicken lassen, dafür lugt ein Opossum auf einem Foto um die Ecke. Auch der Hirsch war wieder da, ein alter Bekannter. Mittlerweile tummeln sich mehrere tausend Rehe und Hirsche auf den ehemaligen Müllbergen. Wenn es um die Artenvielfalt geht, dann ist Freshkills eine unserer Kronjuwelen. Unser Ziel, wir bringen die ehemalige Graslandschaft zurück und sorgen dafür, dass hier Artenvielfalt gedeihen kann, auch gefährdete Arten zurückkommen wie Heuschrecken, Spatzen und seltene Greifvögel. James Corner ist der Mann, der Freshkills gestaltet hat. Der gebürtige Brite hat schon einmal ein heruntergekommenes Gelände mitten in New York zu neuem Leben erweckt. Die Highline. Früher mal eine Bahntrasse, heute ein Park mit Blumen, Gräsern und Bäumen. Doch anders als die Highline ist Freshkills ein Langzeitprojekt für den Landschaftsarchitekten Corner. 30 Jahre kann es dauern, bis sich Vögel und Gräser wieder auf den Müllbergen ansiedeln.
Even though that looks green.
Auch wenn es anfangs grün aussah, ein Ökologe hätte gerade mal 100 Spezies in Freshkills gefunden. Wir überlassen es jetzt dem Ökosystem, für neue Artenvielfalt zu sorgen. Mittlerweile gibt es dort zehntausende Arten von Tieren und Gräsern und es werden noch mehr werden.
And it will get more.
Noch ist Freshkills für die Öffentlichkeit geschlossen. Zu sehr gärt es in den versiegelten Müllhügeln, die jederzeit absacken können. Wenn der Park 2036 offiziell eröffnet wird, dann ist er nicht nur der größte in New York. Er ist auch ein Beispiel dafür, wie ein Schandfleck zur grünen Oase werden kann und wie die Artenvielfalt zurückkehrt, wenn die Natur Regie führen kann.
Schmetterlinge über Staten Island. Marion Schmickler berichtete über einen besonderen Park. Wer sich über die Rückkehr von Insekten und Gräsern auf einer Müllkippe freuen kann, der lebt in einem Land, in dem es Hoffnung gibt. In Afghanistan wäre es ein Luxus, über die Renaturierung einer Schutthalde nachzudenken. Seit die Taliban die Herrschaft in dem Land übernommen haben, ist Hoffnung für die allermeisten ein Fremdwort geworden. Hoffen kann man allenfalls darauf, das Land verlassen zu können, berichtet ARD-Korrespondent Peter Hornung. Ich habe mit ihm über die Situation der Menschen 1,5 Jahre nach dem Abzug der ausländischen Truppen gesprochen.
Es ist eine schwierige wirtschaftliche Lage, es ist eine Wirtschaftskrise, es ist eine Hungerkrise in dem Land, aber es gibt große Unterschiede zwischen Kabul, der Hauptstadt, und auch größeren Städten wie Kandahar, Masai Sharif, Herat und den ländlichen Gebieten. In den ländlichen Gebieten gibt es verbreitet Hunger. Es hungern mehr als 20 Millionen Menschen in Afghanistan, beziehungsweise haben nicht genug zu essen. Das heißt, es ist ein ganzes Spektrum auch, das sich da bietet, bis hin zu Hungertoten. Vieles davon bekommt man nicht mit, weil es auf dem Land geschieht. In der Stadt, in den Städten ist die Versorgungslage besser, aber sie ist dennoch nicht gut. Und man sieht auch in Kabul auf den Straßen, die Zahl der armen Menschen, die Zahl der bettelnden Menschen hat deutlich zugenommen.
20 Millionen Menschen hungern oder haben nicht genug zu essen, haben Sie eben gesagt. Das ist ja die Hälfte der Bevölkerung, oder?
Genau, das ist eine der größten Hungerkrisen auf der Welt überhaupt, sagen auch die Vereinten Nationen. Es ist ein riesiges Problem, es ist auch ein riesiges logistisches Problem, weil man natürlich versucht, Lebensmittelhilfe zu den Menschen zu bringen. Häufig gibt es Gegenden auch, in die eigentlich nicht viel kommt und wo die Menschen auch sehr weit laufen müssen, reisen müssen, um überhaupt an Lebensmittelspenden zu kommen.
Die Wirtschaft ist in bestimmten Bereichen zusammengebrochen, das haben Sie eben gesagt. Liegt das auch daran, dass die Truppen abgezogen sind vor 1,5 Jahren oder ist das weniger der Faktor?
Das liegt vor allen Dingen daran, dass die wirtschaftliche Lage in Afghanistan natürlich ohnehin schwierig war, klar. Die internationalen Truppen waren auch ein großer Wirtschaftsfaktor für das Land. Aber das Problem sind natürlich auch die Sanktionen, die internationalen Sanktionen gegen Afghanistan, sodass eine Wirtschaft gar nicht irgendwie auf die Beine kommen kann. Und das Land hing vorher schon am Tropf der internationalen Gemeinschaft, hing an der Entwicklungshilfe. Die kommt seither nur noch stockend. Das ist ein großes Problem. Und vieles, was die Menschen ernährt, kommt aus dem Ausland. Es gibt einen Sack Reis im Augenblick in Kabul für 2700 Afs, das sind so 25 Euro ungefähr. Ein Sack Mehl kostet 23 Euro. Zum Vergleich, ein Tagelöhner, der verdient am Tag 100 bis 150 Afs, das ist 1 Euro bis 1,50 Euro. Und da sieht man schon, die Menschen können sich das Essen gar nicht mehr leisten.
Wie ist denn die politische Situation im Moment? Also kurz nach der Machtübernahme der Taliban wollten sie ja demonstrieren, dass sie eigentlich etwas gemäßigter sind als das vorhergehende Taliban-Regime. Aber der Eindruck währte nicht lange. Wie ist die Situation heute?
Na, es gab viele Versprechungen tatsächlich und es gab auch Hoffnungen im Westen vor allem, dass es ein gemäßigteres Taliban-Regime wird, aber das war auch viel Wunschdenken natürlich. Und die Taliban sind keine einheitliche Gruppe, aber die Menschen, die damals gesprochen haben, das waren gemäßigtere und die können sich aber auf Dauer nicht durchsetzen. Das heißt, das politische Klima in Afghanistan wird immer eisiger, so kann man es glaube ich sagen, und man sieht auch, wer das Sagen hat, nämlich der Führer der Gläubigen, der Taliban-Führer Akhundzada, der auch jüngst zum Beispiel gesagt hat, wir werden jetzt die Scharia durchsetzen, die Scharia mit allen ihren drakonischen Strafen. Und das zeigt auch, in welche Richtung Afghanistan geht.
Haben die Taliban denn Rückhalt in der Bevölkerung oder setzen die das einfach brutal gegen die Bevölkerung durch?
Nun haben wir ja keine Meinungsumfragen in Afghanistan, sodass wir nicht wirklich feststellen können, wie viel Unterstützung sie tatsächlich haben. Die bisherige Mittel- und Oberschicht lehnt die Taliban, glaube ich, fast geschlossen ab, außer denjenigen, die vielleicht von dem Regime profitieren. Die versuchen, das Land zu verlassen, die versuchen zu fliehen. Die Taliban haben trotzdem einen Rückhalt in dem Land und den darf man nicht unterschätzen. Den haben sie aber vor allem außerhalb der Städte, auf dem Land. Ich war zum Beispiel im Sommer in der Provinz Paktika. Paktika ist eine Provinz im Osten des Landes, an der Grenze zu Pakistan. Das ist eine sehr konservative Provinz. Da sind auch früher die Frauen alle in einer Burka rumgelaufen. Das tun sie jetzt natürlich auch. Das tun sie jetzt auch verstärkt in den Städten. Aber da ist es so, da haben die Taliban schon immer einen großen Rückhalt gehabt. Den haben sie jetzt auch noch. Und das sind sozusagen die Hochburgen dieser Islamisten, auf die sie sich dann auch stützen können.
Wie geht es eigentlich den Ortskräften, die immer noch vor Ort sind und sich lange versteckt haben und darauf gehofft haben, in die USA oder nach Europa, nach Deutschland reisen zu können und dort aufgenommen zu werden? Gibt es von denen noch viele? Und wenn ja, unter welchen Bedingungen leben sie jetzt?
Also es gibt Schätzungen, Zahlen von der Bundesregierung, die sagen, 11.000 bis 12.000 sind noch im Land. Die leben versteckt, die leben unauffällig. Versteckt heißt jetzt nicht, dass sie irgendwo im Keller sind und nie rauskommen, aber versteckt heißt, dass sie das natürlich nicht nach außen tragen, dass sie Ortskräfte sind. Sehr viele sind nach Kabul und leben da sozusagen im Untergrund. Und machen nicht viel Aufhebens um die Tatsache, dass sie früher mal Ortskräfte waren. Die Frage ist, sind die systematisch bedroht? Ich würde fast sagen, nein. Es gibt Leute, die sind besser bedroht, weil sie irgendwas Konkretes gemacht haben, weil sie bei ihrem konkreten Projekt waren in Afghanistan. Denen geht's schon anders. Ich habe zum Beispiel Kontakt mit einem, der hat für die GIZ gearbeitet und zwar für ein Polizeiprojekt der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Und der sagt mir, ich bin die ganze Zeit bedroht. Ich werde vorgeladen zur Polizei. Ich gehe da natürlich nicht hin, weil ich Angst habe, dass die mich einsperren, weil die sagen, du hast die früheren Polizisten des alten Regimes gestärkt, du hast die geschult, du hast mit denen irgendwelche Waffenübungen gemacht, was im Übrigen nicht stimmt. Solche Menschen sind bedroht. Also es gibt die Gruppe im Land, wo man auch sagen muss, es gibt eine ganz unterschiedliche Bedrohung. Und dann gibt es die sind schon aus dem Land raus, die sind in den Nachbarländern, die sind in Pakistan, im Iran, können nicht vor, können nicht zurück und wissen einfach nicht, was sie tun sollen. Auch die wollen natürlich am Ende dann nach Europa. Wenn es deutsche Ortskräfte sind, die wollen nach Deutschland.
Es gibt ja jetzt seit 2 Monaten ein neues Aufnahmeprogramm der Bundesregierung für ehemalige Ortskräfte. Da sollen 1.000 Menschen pro Monat aufgenommen werden. Machen sich da einige doch noch Hoffnung oder sind die meisten dann doch so ernüchtert, enttäuscht und aller Hoffnung beraubt, dass sie sagen, daraus wird ja doch nichts?
Da machten sich unglaublich viele Hoffnungen. Und in dem Moment, als es bekannt wurde, brach ein richtiger Sturm los. Auf die Webseite, auf Hilfsorganisationen, auf die deutsche Botschaft in Kabul, die ja als Botschaft nicht in Kabul ist, sondern von außerhalb arbeitet. Aber zum Beispiel auch auf uns hier als ARD in Neu-Delhi. Es waren Leute, die sagten, da gibt's dieses Programm, was kann ich da machen, wie komme ich da irgendwie raus? Und diese Hoffnung wurde aber sehr, sehr schnell enttäuscht, weil klar wurde, dass das Ganze noch gar nicht angelaufen ist, dass das Ganze kompliziert ist, dass man da einen Mittler braucht. Ein kleines Detail, um klarzumachen, was man da eigentlich gemacht hat. Man hat eine Internetseite aufgesetzt, die hat tatsächlich die Domain bundesaufnahmeprogrammafghanistan.de. Das ist jetzt kein Witz, da werden viele schon scheitern am Eingeben dieses Namens im Internet. Und dann gibt es da keine Seite auf Dari oder auf Pashto, also die Landessprachen Afghanistans. Das ist alles nicht so ausgelegt, dass man da als Afghane wirklich weiterkommt. Und da hat man mehr Hoffnung gemacht, als man tatsächlich erfüllen kann.
Worauf hoffen die Menschen überhaupt dort? Gibt es jemanden, der an ein Ende des Taliban-Regimes irgendwann mal glaubt? Oder gibt es andere Hoffnungsschimmer?
Sie hören mich da lange atmen. Ich bin, wie gesagt, mit vielen in Kontakt. Ich habe niemanden. Niemanden, wirklich keinen einzigen, keine einzige, die sagt, ich habe Hoffnung, dass das noch besser wird. Ich selber habe keine Idee, wie sich dieses Regime wandeln soll. Wir haben jetzt über Monate, über 1,5 Jahre eigentlich gesehen, dass das Regime immer extremer wird. Dass es wirklich in die Zeit von vor 20, 25 Jahren zurückzugehen scheint. Die jüngsten Hinrichtungen, die öffentlichen Hinrichtungen, die Verkündung, dass die Scharia auch durchgesetzt wird mit ihren drakonischen Strafen. Die katastrophale wirtschaftliche Lage. Den Menschen wird wirklich die Luft abgeschnürt. Auch Journalistinnen und Journalisten, die bisher noch einigermaßen arbeiten konnten, auf die nimmt der Druck zu. Auch Leute, die vor Monaten noch gesagt haben, wir berichten hier, versuchen die Wahrheit irgendwie zu berichten, versuchen die Taliban jetzt vielleicht nicht so scharf zu kritisieren, aber wir versuchen irgendwie zu arbeiten. Auch die sagen, es geht nicht mehr. Es geht einfach nicht mehr. Ich sehe für dieses Land schwarz und die Leute, mit denen ich Kontakt habe, die sehen auch alle schwarz für das Land.
Und ist vielleicht ein möglicher Druck von Geberländern wegen Hilfslieferungen ein Hoffnungsschimmer, dass da die Politik beeinflusst werden kann, weil das Land ist ja dringend auf Hilfslieferungen angewiesen?
Genau, das ist so der einzige Hebel, den man noch hat. Das Land braucht Geld, das Land braucht Hilfslieferungen, das Land kann eigentlich isoliert nicht überleben. Aber es ist nicht genug zum Überleben, was im Augenblick kommt. Aber es ist auch nicht genug zum Sterben. Es ist irgendwie etwas, was dieses Land so notdürftig gerade mal am Leben hält. Aber es bringt Afghanistan keine Zukunft. Gleichzeitig gibt es von politischer Seite, von den Taliban, keine Bewegung, sodass die internationale Gemeinschaft, die möglicherweise willens ist, das Land mehr zu unterstützen und auch die Sanktionen zu lockern, dass die internationale Gemeinschaft irgendeinen Ansatz hätte zu sagen, wir sehen Fortschritte bei den Frauenrechten, bei den Minderheitenrechten, sodass wir Sanktionen auch lockern können und euch helfen können. Da ist überhaupt nichts und deshalb bleibt es im Augenblick nur eine Hoffnung.
Das heißt, die einzige Hoffnung, die die Menschen haben, ist vielleicht irgendein Weg aus dem Land raus in irgendeine Himmelsrichtung.
Das sagen die, mit denen ich spreche, wir wollen raus. Das ist unsere eigene Hoffnung. Ich habe für mich keine Hoffnung, aber vor allem habe ich für meine Kinder keine Hoffnung, für meine Jungs und für meine Mädchen. Ich habe Väter, die haben Mädchen, die haben Töchter und die sagen, ich möchte, dass diese Kinder eine Zukunft haben und die haben sie in Afghanistan unter den Taliban sicher nicht.
Die einzige Hoffnung ist, das Land verlassen zu können. ARD-Korrespondent Peter Hornung berichtete über die Lage in Afghanistan.